Der Predigtext, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe, steht in Psalm 8 und den möchte ich euch lesen nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. So. Ich habe lange gesucht, ich habe aber keine Abbildung oder nicht. Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Musikinstrument ist, kann euch aber beruhigen, singen werde ich nicht. Gut, ab Vers 2. Habe ich gerade schade gehört? Nein. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Arbeitsauftrag für heute Morgen war, etwas zu sagen zu Schöpfung und Arbeit. Das ist so es geht um Arbeit für euch in den nächsten Wochen predigtechnisch. Das hat euer Pastor zumindest zu mir gesagt. Also wird sehr entspannt für euch die nächste Zeit. Immer zu hören, ran, an Ärmel hochkrempeln und ran. Und für mich war der Auftrag heute, irgendwas mit Arbeit und Schöpfung zu sagen. Wie hängt das zusammen? Haben wir da irgendeine Verantwortung oder sowas in der Richtung? Und ich dachte mir, warum ich? Also das Problem bei den Texten, die sich mit Schöpfung auseinandersetzen, wenn man etwas zum Thema Schöpfung sagt, dann ist man gleich immer so genötigt, sich zu aktuellen politischen Fragen und zum Klimawandel zu äußern. Ne, dass man sofort irgendwie in diese Schiene rein muss und sich jetzt konsequent meistens auch für eine Seite entscheiden. Ist man auf der Seite von denjenigen, die jetzt sehr radikal ein Umdenken fordern, oder ist man auf der Seite derjenigen, die sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm, es ist einzig und allein Historie. Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn man als Christ auch sich politisch an der Diskussion beteiligt. Ich glaube, wir haben durchaus sehr wertvolle Beiträge zu liefern. Aber, und das ist etwas, was ich sehr bedauere, wir leben in einer Zeit, in der das Diskutieren nicht mehr so einfach ist. Also wir sind ja weit weg von einem ruhigen Austausch, von einer entspannten, sachlichen Diskussion, sondern wir sind eher in aufgeladenen, emotionalen Diskussionen, auch im christlichen Bereich. Also wenn ich die letzten Jahre mir angucke, egal ob das jetzt Corona-Schutzmaßnahmen waren oder davor die Flüchtlinge, die kamen, dann waren das immer schon sehr, sehr emotionale Diskussionen. Das eine oder andere durfte ich auch führen, nach Predigten. Und das macht es mir so schwer, jetzt hier irgendwie sofort irgendwas rauszuhauen und sagen, so müssen wir das machen. Deswegen habe ich heute Morgen entschieden, werde ich mich mal versuchen darin, mich eng am Text zu halten. Und wenn euch etwas nicht gefällt, eine Aussage, dann werde ich es knallhart auf den Text schieben. Oder auf euren Pastor, das gucken wir dann an der Stelle. Denn grundsätzlich, so finde ich, haben wir hier einen sehr, sehr schönen Text vor uns. Es ist ein Psalm. Ein Schöpfungspsalm, zu dieser Kategorie zählt dieser Psalm 8. Und Psalme sind für mich sehr, sehr schöne Texte, weil sie sehr emotionale Texte sind und weil sie uns mitnehmen in das Seelenleben, in das Innerste des Beters, der diesen Psalm gebetet oder verfasst hat. Ja, also die Psalmbeter, oder auch hier wird ja deutlich gesagt, dass es auch ein Lobpreislied sein kann, es hätte also ohne weiteres hier noch Anschluss finden können, nehmen uns immer mit in ihr Innenleben. Sowohl in den Momenten, wo sie Freude empfinden, wo sie voll des Lobes über Gott sind, wie auch in den Momenten, in denen sie klagen. in dem sie nicht wissen, wie es weitergeht, in denen sie in Situationen stecken, die sie zu sehr herausfordern und in dem sie einfach klagen und wo sie sich auch fragen, was ist der Sinn, der dahinter steckt. Dieser Psalm wird David zugeschrieben. Und er macht mir zumindest nicht den Eindruck, als wenn er in einer schlechten Situation wäre. Dafür ist dieser Psalm viel, viel zu positiv und hat auch bei mir eine viel zu positive Grundstimmung verbreitet. Es ist doch nicht, dass er in einer schwierigen Situation nach dem Sinn des Menschen fragt. Was ist unsere Aufgabe? Was ist das alles, was soll? Warum sind wir hier? Sondern er macht das aus einer Überlegung heraus. Ich möchte so weit gehen, zu sagen, erstaunt. Wir erleben im Psalm 8 den staunenden David, der hier sich an Gott wendet in seinem Staunen, was er alles sieht und was er alles erlebt. Und dieses Staunen lässt sich sehr, sehr schön aufgliedern in diesem Psalm. Er wird sich in den Versen 2 und 3 dem Staunen über Gott zuwenden. Dann wird er sich auf den Weg machen, die Schöpfung ein wenig zu betrachten und sich in Versen 4 und 5 und dann ab Vers 6 bis 9 den Mensch und sein Wesen und seinen Auftrag in den Blick zu nehmen. Umrahmt wird das Ganze von dieser Formulierung: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So als Klammer, vielleicht als Refrain, der das Ganze begleitet. Also beginnen wir in Vers 2. David spricht Gott an und er spricht ihn direkt an bei seinem Namen. In der Lutherbibel ist das immer sehr schön kenntlich gemacht, wenn dort Herr steht und alle Buchstaben sind groß geschrieben. Das ist immer das Zeichen, zumindest in der Lutherbibel, in der ich meistens zu Hause bin, deswegen bin ich gerade nicht so auf dem neuesten Stand, wie das in anderen Bibeln Übersetzungen ist, dass dort der Name Gottes steht. Ein Name, wo niemand weiß, wie dieser Name wirklich ausgesprochen wird. Denn die Juden empfanden ihn als zu heilig, um die richtige Aussprache an uns weiterzugeben. Es bedarf immer irgendeines anderen Wortes, um irgendwie diesen Namen auszusprechen. Wir Christen sagen meistens Jahwe oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist so die gängigste. David wendet sich also hier direkt an Gott und betitelt ihn weiter mit diesem Ehrentitel, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Nun ist es im Alten Testament so, dass Gott sich ja mit dem Volk Israel auf den Weg macht, das zu seinem Volk erklärt, mit ihnen einen Bund schließt und so sich mit ihm auf den Weg macht. Und die Frage ist natürlich dann berechtigt, wie kann Gott, wenn er sich doch eigentlich für Israel entschieden hat, wie kann er trotzdem in allen Landen bekannt sein? Wie kann sein Name, wo wir wissen, niemand weiß, wie er ausgesprochen wird, wie kann er trotzdem bekannt sein in allen Landen? Nun, weil alle anderen außerhalb von Israels, auf der Welt, wie auch immer, an dem Volk Israel sehen, dass Gott da ist und dass Gott handelt. Das, was Gott am Volk Israel tut, kann ein Zeugnis sein für alle anderen Völker, für alle anderen Länder, sodass sie auch sehen können, dass es Gott gibt. Deswegen kann Gottes Name in allen Landen bekannt sein. Das Zweite, was David uns sagt, ist, er zeigt seine Hoheit am Himmel, dort steht Plural, an den Himmel, und das soll so ein bisschen die Weite, ne? So das, was wir vielleicht empfinden, wenn wir in den Himmel schauen, wenn wir sehen, da gibt es eigentlich kein Ende, da hinten ist der Horizont, es geht aber irgendwie noch weiter, und das wird damit immer ausgedrückt, wenn dort der Plural von Himmel steht, die Himmel, dann ist das die Weite gemeint. Aber das wird erst zu Gottes Zeichen oder zur Herrlichkeit Gottes, wenn er seine Hoheit, seine Pracht dort zeigt. Also es wird ja immer im Volksmund gesagt, dass Gott im Himmel ist. Das könnte man ja hier auch so rauslesen. Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde, so diese Unterscheidung. Aber das steht hier nicht. Der Himmel wird erst zum Aufenthaltsort Gottes, wenn er sich dorthin begibt und wenn er dort seine Pracht zeigt. Und dann macht David weiter im Vers 3 mit einer sehr eigentümlichen Formulierung. Das ist die Formulierung: aus dem Mund der jungen Kinder und der Säuglinge hast du Macht zugerichtet. Diese Aussage findet sich nirgendwo anders in der Bibel. die ist einzigartig im Vers 8 und macht sie so besonders. Und David drückt dadurch aus, dass es nicht nur, dass es in allen Ländern bekannt sind, sondern auch alle Menschen werden Gott kennen. Also auch die Kinder, auch die Säuglinge, die das vielleicht noch nicht so ganz begreifen können, aber auch sie werden das erkennen. Und ich habe mich gefragt in diesem Vers, was hat das denn mit dieser Macht auf sich? Also was ist denn die Macht, seinen Namen zu nennen? Ist es immer, dass Gott gleich eingreift und seine Feinde vertilgt, wie das hier so steht, und die Rachgierigen, das sind starke Worte, die hier stehen, dass er die vertilgt? Ist es immer das? Vielleicht. Vielleicht aber liegt die Macht, die Gott durch den Mund der Kinder hat, darin, dass wir in schwierigen Situationen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind einer Herausforderung nicht gewachsen, die Möglichkeit haben, durch Gottes Namen zu nennen, ihn anzurufen. Eine Möglichkeit zu haben, uns an ihn zu wenden und ihm unser Leid zu klagen, ihn direkt anzusprechen, dass darin vielleicht diese Macht liegt in diesem Namen. Und nachdem David über Gott staunt und staunt, wie großartig er ist, wie mächtig sein Name ist, wo er sich alle überall zeigt, dass er sich sogar den Kindern und Säuglingen zuwendet, also dass es ein Wesenszug Gottes ist, sich den Schwachen zuzuwenden. Nicht den Starken, sondern den Schwachen. Die liegen bei ihm im Fokus. Wendet sich David sehr kunstvoll der Schöpfung zu und beschreibt wieder die Himmel, beschreibt wieder die Weite, die unglaubliche Weite, dieses Staunen. Ah, was sehe ich denn da? Ich musste sofort daran denken, wenn man so im Urlaub ist und dann man kommt vielleicht in eine Region, die man noch nicht so kennt, steht vielleicht auf einem Berg oder am Meer und sieht das und ist begeistert von der wunderschönen Natur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kann man auch hier in Sachsen erleben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir alle wegfahren müssen. Es geht mir manchmal tatsächlich auch so. Wenn ich hier durch Sachsen fahre und so, boah, das ist schön. Das ist so wunderbar gemacht, so als Christen, als brave Christen natürlich, fällt uns sofort der Dank ein, Gott zu danken, dass er das so wunderschön gemacht hat. Aber so stelle ich mir das vor, dieses Gefühl zu haben. Man steht irgendwo, betrachtet es und ist wirklich staunend und fängt an zu schwärmen. Und so stelle ich mir das auch bei David vor. Er betrachtet das und ist begeistert. Und was ich interessant finde an diesem Vers 4 ist, dass er diese Schöpfungstat Gottes, die ich mir persönlich immer sehr gewaltig vorgestellt habe, dass Gott eine Menge Macht besitzen muss und eine Menge Macht Anspruch nehmen muss, Kraft, ihn das ganze Kraft gekostet hat, diese Erde zu schaffen, das alles mit Himmel und so weiter und Menschen und Tieren, lässt David hier wie etwas Leichtes aussehen. Etwas Leichtes und nicht Schwieriges. Das Werk seiner Finger. Etwas Leichtes. Er hat das mal eben so gemacht. Das ist so der Eindruck, der sich hier vermittelt. Das ist das eine, dass es sehr leicht war. Nicht schwierig. Aber wer etwas mit seinen eigenen Händen, mit seinen eigenen Fingern tut, der gibt der ganzen Sache auch immer seine ganz persönliche Note. Die Erde und die Schöpfung ist Gottes Herzensanliegen. Er hat es geschaffen, nicht weil er gerade Zeit hatte oder so, sondern weil es etwas ganz Persönliches ist. Er wollte der Schöpfung seine ganz persönliche Note mitgeben. Das ist etwas ganz Kostbares, unsere Erde, die Gott hier geschaffen hat. Und dann wendet sich, nachdem er noch erwähnt hat, dass Mond und Sterne, dass Gott denen seinen Platz gegeben hat, wirklich mit Leichtigkeit, wendet David plötzlich seinen Blick dem Menschen zu. Und fragt sich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Ich habe erst gesagt, so richtig passt das nicht rein. Wir sind doch in so einer absolut positiven Grundstimmung. Warum muss man so eine Sinnfrage stellen? So dieses auf der einen Seite der großartige Gott, der mit Leichtigkeit etwas schaffen kann und dagegen vielleicht der etwas bedeutungslose Mensch, der, und so macht es mir fast den Eindruck, vielleicht auch etwas störend in der Schöpfung ist. Aber Gott wendet sich ihm zu. Er denkt an den Menschen. Und er kümmert sich um ihn. Und es ist nicht eine kritische Frage, die etwas Ernüchterung in das ganze Gebet reinbringt, sondern es ist dieses Staunen. Da ist ein Gott, der sich dem Menschen, obwohl der gar nicht so bedeutungsvoll ist, sich ihm zuwendet, an ihn denkt und sich um ihn kümmert. So ist Gott. Er denkt und kümmert sich um uns Menschen mit all unseren Fehlern und mit all unseren Unzulänglichkeiten. Daran denkt er. Und das ist wunderbar. Und das bestaunt David hier an der Stelle. Und dann hatte ich so ein wenig das Gefühl, brauche kurz eine Pause, ein wenig durchatmen, das mal so sacken lassen, wie wir so schön sagen, und dann mit dem Staunen neu anzusetzen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. David geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter. Es ist nicht so, dass Gott nur an den Menschen denkt und sich um ihn kümmert. Gott hat ihn an eine ganz exponierte Position gesetzt. Ich habe erst gedacht König, aber ich habe in meiner Vorstellung ist der König derjenige, der niemanden mehr über sich hat. Und dann dachte ich so, oder beziehungsweise habe das irgendwo gelesen und fand diesen Begriff ganz schön, Generalbevollmächtigter. Ein bisschen sperrig, ich weiß, aber ich fand diesen Begriff so schön. Wir sind an Gottes Statt, aber wir sind in einer Position, die sich zwar unterhalb von Gott befindet, aber herausgenommen aus der Schöpfung. Und das Wichtige ist hier nicht, dass wir Menschen irgendwie was Besonderes haben an unserem Wesen, was uns außergewöhnlich macht, sondern es ist unser Auftrag. Der Auftrag ist es, den Gott uns Menschen gibt und an uns weitergibt. Dadurch werden wir zum Generalbevollmächtigen Gottes auf dieser Erde. Und dadurch krönt er uns auch mit Ehre und Herrlichkeit, also dieser Begriff Krone der Schöpfung, der kommt auch irgendwie so ein bisschen daher, dass wir gekrönt werden, also dann doch irgendwie Könige, aber dass wir gekrönt werden. Und damit wird auch eines deutlich, dass wir kein Gegenüber in der Schöpfung selber haben, dass wir nicht nur ein Teil dieser Schöpfung sind. Es gibt ja anthropologische Ansätze, die uns hin und wieder auch als weiteres Tier betrachten. Das ist es nicht, sondern unser Gegenüber ist Gott, der uns da herausgenommen hat und uns einen Auftrag gegeben hat. Und noch etwas in diesem Vers ist bemerkenswert. Es geht alle Menschen an. Gott macht hier keinen Unterschied. Ja, wir reden ja häufig darüber, dass wir keinen mehr diskriminieren wollen, was ja auch wichtig ist. Aber oft reden wir darüber, Gott macht es hier. David sagt hier nicht, das gilt übrigens nur für das Volk Israel. Oder was er auch hätte sagen können, alle, die sich zu Gott halten. Ja? Sondern es geht tatsächlich alle Menschen an. Das ist an dieser Stelle wichtig. Alle Menschen, egal woher sie kommen, egal, wo ihre Zugehörigkeit ist, egal, an was sie glauben, für alle Menschen ist dieser Auftrag gültig. Und dann beschreibt David diesen Auftrag. Du hast ihn gemacht zum Herrn über deiner Hände Werk und alles unter seine Füße getan. Das, auch wenn ich Luther sehr schätze, von seiner Wortgewalt und seiner Tonfarbe, die er in seinen Übersetzungen hat, aber fand ich, dass es ein bisschen sehr negativ klingt. Also mit Herrschen und unter den Füßen haben wir, glaube ich, heutzutage große Probleme, weil sich das immer nach Unterdrückung anhört. Nach Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt hört sich das immer an. Aber wenn ich zurückdenke an den Vers 4, wo David das mit den Fingern zeigt, wo er darüber spricht, dass Gott mit Leichtigkeit diese Schöpfung geschaffen hat, dann geht es nicht darum, zu herrschen wie ein König und alles unter seine Füße zu kriegen und um Gewalt und sowas in der Richtung, sondern es geht eher darum, dass Gott uns die Verantwortung für etwas sehr Kostbares in die Hände legt. Gott traut uns Menschen zu, dass wir verantwortungsvoll mit seiner Schöpfung umgehen. Und das möchte David hier an dieser Stelle ausdrücken. Und er macht weiter in den Versen 8 und 9, indem er diese Tiere aufzählt und so ein wenig den Auftragsbereich, möchte ich mal sagen, näher präzisiert. Und dort ist wichtig, aus der Sicht von David zu gucken. So wie David quasi nach draußen guckt, so beschreibt er und zählt hier die Tiere auf. Da haben wir zuerst die Schafe und Rinder. Das sind die Tiere, die in unmittelbarer Nähe zu Menschen wohnen. So, und damit nimmt David auch die Hirten und Bauern gleich mit rein. Dann haben wir die wilden Tiere, die dort wohnen, in den Gegenden wohnen, wo es unbewohnt ist. Wir haben die Vögel, wir haben die Fische und David denkt sogar an die Meeresungeheuer, also an die Tiere, die, wo man damals schon wusste, da muss irgendwas Großes, Gewaltiges irgendwo in den Fluten leben, aber keiner wusste genau, wie sehen die aus und konnte sie beschreiben. An diese denkt David auch. Und darüber soll der Mensch herrschen und unter seine Füße das Ganze bringen. Und wenn ich diese Aufzählung der Tiere so durchsehe und mir vor Augen halte, dann bleibt von dem Menschen eher das Bild eines Hirten und eines Bändigers übrig und nicht eines Herrschers, der versucht, alles auszubeuten und zu unterdrücken. Und Hirten versuchen zu schützen und zu bewahren. Versuchen, dass ein Miteinander auf dieser Welt möglich ist. Das heißt, der Auftrag ist eher Schutz und Bewahrung und nicht Ausbeutung und Unterdrückung. Und wie schon angedeutet am Anfang in Vers 10 schließt David diesen Psalm mit: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und jetzt kommt die Transferleistung. Das habe ich mich sehr schön an den Text gehalten. Und jetzt aber, was könnte das uns sagen? Ich bin zuerst bei dem Staunen tatsächlich hängen geblieben. Dass wir dort einen David haben, der in die Welt guckt und zu staunen anfängt. Zu staunen über Gott, über die Schöpfung und zu staunen darüber, dass Gott uns Menschen, die wir unsere Fehler haben, trotzdem die Verantwortung für seine Schöpfung übergibt. Und ich glaube, wir staunen viel zu wenig. Wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, dass alles läuft und dass wir auch kräftig arbeiten, aber dass es auch dazu gehört, zu staunen. Und über dieses Staunen auch in eine Dankbarkeit hineinzukommen, das finde ich sehr wichtig. Es ist für mich, ich arbeite ja im Gemeindejugendwerk, ich nehme am Ende des Jahres meistens Zeit und gucke mal, wie war denn das Jahr so? Mit der Frage, wo habe ich denn Gott gesehen? Wo war er denn da? Wo war er ganz nah? Und mir fallen meistens sehr viele Punkte ein. Und sehr viele Erlebnisse, die ich dann mit weitertragen kann. Also das Staunen ist das andere. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, auch über die Verantwortung zu sprechen. Wir Menschen haben eine Verantwortung. Wir haben einen Auftrag. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich auch, David geht gefühlt einen Schritt weiter als das, was wir in den Schöpfungsberichten lesen. Und steht, seid fruchtbar und mehret euch und herrscht über die Erde und sowas in der Richtung oder arbeitet und herrscht. Dann in Genesis 2, 15 steht das drin. Da liest man immer so leicht drüber weg. So, das sind meistens kurze Sätze, die, also so beim Lesen bleibe ich da selten verhaften. Aber David geht hier, finde ich, noch einen Schritt weiter, indem er uns Menschen nicht einfach den Auftrag überlässt, sondern uns auch in eine Position bringt. Eine Position als Generalbevollmächtigter unterhalb von Gott. Wir haben Verantwortung. Und dadurch finde ich, dass diese Verantwortung für die Schöpfung bei hier in diesem Psalm etwas schwerwiegender und bedeutungsvoller ist, als wir das vielleicht in den Schöpfungsberichten lesen. Und was mich sehr auch nachdenklich gemacht hat, das ist David, der das hier betet. Und David war sehr sicher nicht bei der Schöpfung dabei. Und hat diesen Auftrag auch später vielleicht noch nicht gehört. Das heißt, es von der Schöpfung bis David sind Generationen vergangen. Und trotzdem ist dieser Auftrag so präsent bei David, dass er ihn in sein Gebet mit einbezieht. Und das macht es auch nochmal bedeutungsschwerer, dass das eine lange Geschichte, eine lange Tradition offensichtlich hat. Und diese Verantwortung ist auch deswegen bedeutungsvoller, weil David hier sehr klar macht, Gott gibt uns Menschen etwas sehr Kostbares. Etwas, was er mit Leichtigkeit und mit seiner ganz persönlichen Note, das, was ihm wirklich am Herzen lag, gibt er in unsere Hände. Und deswegen ist es unser Auftrag, vielleicht wie die Hirten, es zu schützen und es zu bewahren. Das ist unser Auftrag, da kommen wir nicht drum herum. Denn, und das möchte ich auch sagen, dieser Auftrag und diese Verantwortung gilt natürlich auch für alle Menschen. Wir können uns nicht rausreden in irgendeiner Form. Oder Gruppen können sich nicht rausreden. Da ist David hier sehr klar, es gilt allen Menschen. Alle Menschen müssen sich darum kümmern. Und deswegen ist es eigentlich eine Natürlichkeit, dass wir in der Gemeinde, die wir Reich Gottes bauen wollen, durch die Gemeinde, dass das ein Teil unserer Arbeit ist. Eigentlich müsste es eigentlich eine Normalität sein. So, wenn wir Reich Gottes bauen, müssen wir uns auch um die Schöpfung kümmern. Und zwar nicht, weil wir Christen sind und ständig Gott bitten, an ihn beten, sondern weil wir Menschen sind. Aber was mir auch bewusst geworden ist, und da muss ich mich an meine eigene Nase packen, das Thema ist bei mir auch jetzt nicht ganz oben auf der Agenda, das sage ich ganz ehrlich. Ich denke da auch oft nicht dran. Also bei uns ganz praktisch, wir im Gemeindejugendwerk gucken eher auf die Kosten, wie wir unsere Freizeiten gestalten, als ob das dann auch nachhaltig oder in irgendeiner Form ist. Das muss man ehrlich sagen. Manchmal. Und ich merke auch, dass ich da eine Unsicherheit habe. Was ist denn jetzt richtig? Was sollen wir machen? Und wenn ich mir die Diskussion so anschaue, da sind immer sehr viele Bedürfnisse, an die man denken muss und sehr viele Sachen. Das macht mich unsicher. Vielleicht ist es deswegen bei mir nicht ganz oben, weil mich das unsicher macht. Und da finde ich die Klammer, die David hier setzt, wirklich wunderbar. Dass er Gott anruft. Und ich glaube, dass wir Gott auch in die Überlegungen, wie können wir unsere Schöpfung schützen und bewahren, dass wir ihn unbedingt mit hineinnehmen müssen. Dass er uns zeigt, was ist notwendig. Dass er uns zeigt, wohin das gehen soll. Denn das ist etwas, was mir auffällt, auch unter Christen, dass diese Komponente in diesen Diskussionen häufig nicht auftaucht. Man sagt dann, ja, das ist Gottes Schöpfung, wir müssen sie bewahren, aber ihn damit hineinzunehmen, darin, wie machen wir das denn? In unsere Überlegungen, wie kann das sein? An was müssen wir denken, an was nicht? Und so weiter. Und deswegen finde ich es so schön, dass David so endet. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen.